das Gelius-Trio mit Kaffeemusik für Violine, Violoncello und Klavier von Paul Schönfeld. Es war die Betreiberin eines Frankfurter Cafés, die 1956 eines der ersten und erfolgreichsten Sharing-Unternehmen in Deutschland gegründet hat. Else Münch hieß sie. Und die wurde immer wieder von ihren Gästen gefragt, wie man am günstigsten zum Beispiel von München nach Köln kommt oder so. Irgendwann hatte sie die Idee, die Kunden zu fragen, ob sie nicht andere Kunden mitnehmen könnten, wenn sie in andere Städte fahren. Gegen Geld natürlich. Und damit war die erste Mitfahrzentrale gegründet. Eine echte Win-Win-Situation für Fahrer, Fahrgast und Umwelt. In den 70er und 80er Jahren gab es in jeder Stadt, die etwas auf sich hielt, ein entsprechendes Mitfahrbüro, auch als Knotenpunkt für alternatives Reisen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Längst gibt es gar keine Büros mehr für die Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten, sondern heute geht das alles digital, per App, sogar innerhalb von Städten. Bei Firmen wie Uber kann jeder sein Auto zum Taxi deklarieren. Und das Geschäft boomt, weil es so praktisch ist. Schöne neue Welt des Teilens, aber ist die wirklich immer so schön? Darüber spreche ich mit der Historikerin Luise Tremel, die forscht an der Europa-Universität in Flensburg zu den Dynamiken langfristiger gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Und sie interessiert sich dabei besonders für kollaborative Phänomene. Und dazu gehört zentral das Teilen. Guten Morgen, Frau Tremel.
Guten Morgen.
Frau Tremel, Firmen wie Uber, Airbnb und so weiter haben das Teilen zum profitablen Geschäftsmodell gemacht. Was halten Sie davon?
Ich würde das erstens gar nicht wirklich als Teilen bezeichnen. Also eigentlich würde ich sagen, geht es dabei um Mietverträge mit sehr kurzer Dauer. Bei Airbnb noch ein bisschen anders als bei Uber und bei den kommerziellen Carsharing-Anbietern, weil bei Airbnb noch die Möglichkeit besteht, dass jemand die Wohnung anbietet, in der er tatsächlich wohnt und das vielleicht auch macht, während er oder sie da ist. Aber bei allen anderen sehe ich eigentlich kein wirkliches Teilen am Werk, sondern einen veränderten Konsum, in dem man etwas mietet, was jemand anders dafür zur Verfügung stellt.
Aber der Begriff des Teilens, der ist da ja drin und der ist ja auch positiv konnotiert. Leben diese Unternehmen auch davon, also auch von diesem positiven Wert, der in den Teilen drin ist?
In jedem Fall, das denke ich unbedingt. Also ich finde, das war ein sehr kluger und strategischer Schachzug, dieses Thema Sharing oder auch die Share Economy, wie es ja heißt, so zu besetzen, weil man dadurch auf einmal das Gefühl hat, auch als Konsumentin, dass man etwas Gutes tut, indem man Share Now fährt, anstatt das eigene Auto zu benutzen oder auch im Vergleich dazu mit der Straßenbahn zu fahren, weil man ja teilt und teilen lernt man schon als Kind, das ist eine großartige Sache. Man kennt St. Martin, der seinen Mantel geteilt hat, also ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn man so konsumiert.
Ja, und was ist dagegen zu sagen? Also es geht Ihnen schon darum, dass es quasi so eine Durchkapitalisierung der Gesellschaft ist, oder?
Ich würde sagen, dagegen ist grundsätzlich erstmal nichts zu sagen. Die Frage ist, mit welcher Perspektive man guckt. Und ich bin Transformationsforscherin, das heißt, ich interessiere mich für die Frage, wie sich eine Gesellschaft verändern kann und in meinem Fall dahingehend, dass wir ökologischer leben und sozialer leben. Das heißt, wie wir weniger Ressourcen verbrauchen und wie wir mehr Gerechtigkeit in die Gesellschaft bringen können. Und in diesem Zusammenhang gibt es Formen des Teilens, die transformativ sind, also die zu dieser Veränderung beitragen können. Und es gibt andere Formen des sogenannten Sharing, die meines Erachtens überhaupt nicht transformativ sind, sondern einfach unsere Konsumrituale noch tiefer verankern, weil man auf einmal etwas machen kann, was sich Teilen nennt, aber was am Ende genauso egoistisch oder einfach nur konsumistisch ist wie jede andere Art von Kaufen auch.
Okay, jetzt sind wir also bei dem Teilen-Begriff. Es gibt sozusagen eine Art schlechtes Teilen und gutes Teilen, würden Sie das so sagen?
Ich finde das ein bisschen zu polemisch, schlecht und gut. Also die Frage ist, wer urteilt hier und warum? Ja. Und niemand ist ein böser Mensch, weil sie kommerzielles Carsharing macht. Aber es gibt eben Teilen, was in meiner Wahrnehmung wirklich soziales oder gerechtigkeitsförderndes oder ressourcensparendes Teilen ist. Und es gibt Sharing-Praktiken, die das nicht sind. Und deswegen würde ich sagen, tatsächlich geht es um die Frage, teile ich wie bei der Mitfahrzentrale etwas, was jemand anders auch benutzt? Oder greife ich einfach auf irgendwas zu, was ich dann trotzdem alleine und genauso nutze, wie ich einen normalen Kaufartikel nutzen würde?
Gibt es denn aus Ihrer Sicht Regeln für ein gutes oder transformatives Teilen?
Ich finde, wirkliches Teilen hat mit Gegenseitigkeit zu tun. Also, dass es jemand auf der anderen Seite gibt, mit dem man etwas gemeinsam benutzt, was kein Kauf- oder Mietvertrag ist, sondern wo man irgendwas macht, was außerhalb vom Markt steht, erstens. Und transformativ wird das in drei Hinsichten, habe ich schon mal formuliert. Das erste ist, wenn es irgendwie übt, Ressourcen zu sparen. Also wenn man am Ende weniger Gegenstände benutzt, als man ohne das Teilen benutzt hätte. Zweitens, wenn man es irgendwie schafft, dass Leute mitmachen können oder mitnutzen können, die das auf dem Markt vielleicht nicht gemacht oder gekonnt hätten. Und drittens, wenn man dadurch irgendeine andere Form von Begegnung schafft, die sonst durch den Konsumkapitalismus vielleicht ausgeschlossen wäre. Und das ist dieses Thema der Gegenseitigkeit. Mhm. Also wenn ich Mitfahrzentrale gefahren wäre, hätte ich mit jemandem im Auto gesessen, die irgendwo hin will. Und dann wären wir uns begegnet als zwei Reisende. Und das ist eine andere Art von Beziehung, als wenn ich einen Uber-Fahrer dafür bezahle, dass er mich als privatisierter Taxifahrer irgendwo hinbringt. Und das meine ich mit Gegenseitigkeit oder Begegnung auf Augenhöhe, die durch dieses Teilen entsteht.
Nennen Sie doch mal Beispiele für solches gutes Teilen oder Sharing Culture.
Also wenn ich mir vorstelle, in einem Berliner Mietshaus zu wohnen und nur ein Haushalt von 10 hat eine Leiter und alle wissen, diese Leiter ist da und deshalb muss sich kein anderer eine Leiter kaufen, dann hätte man dadurch 9 Leitern eingespart. In jedem Fall ist dadurch, dass man gemeinsam aushandelt, wer hat eine Leiter, wer hat einen Grill, wer hat eine Waschmaschine vielleicht sogar, dass man nicht mehr so viele andere davon kaufen muss.
Das setzt aber eine ganze Menge Kommunikation voraus. Das bedeutet also, man muss sich in dem Haus einigen oder in der Gesellschaft einigen und sagen, wer braucht denn was, um sozusagen eine gewisse Regionen damit abzudecken. Müsste man dann irgendwie auch die Kommunikationsstrukturen dafür schaffen? Also welche Rolle spielt das Internet wahrscheinlich oder andere Kommunikationsstrukturen?
Sie haben vollkommen recht, man müsste das tun. Und ich glaube, genau das ist das Transformative. Also dass man sich wirklich neu abstimmen muss. Und dadurch muss man in Kontakt treten mit Leuten, die man vielleicht sonst vermeiden würde, mit denen man nicht dieselben Meinungen teilt. Man kann das auf unterschiedliche Weise machen. Also in einem Haus gibt es von Designerinnen aus der Schweiz den Vorschlag, dass man einfach auf den Briefkasten so Icons klebt von den Dingen, die man hat und die man bereit ist, gemeinsam zu nutzen.
Das stelle ich mir lustig vor, wie das aussieht im Treppenhaus.
Das ist total schön. Also es heißt Pumpi Pumpe, das System. Man kann diese Sticker online bestellen, nur gegen Porto. Die sind auch total schön gestaltet. Das heißt, man kann auf jedem Briefkasten dann sehen, okay, die Person hat ein Schlauchboot, die andere Person hat einen kompletten Werkzeugkoffer. Was dann bedeutet, man muss klingeln und gucken, ob die Person da ist. Das ist noch relativ einfach. Wenn man jetzt sagt, man würde das im Stadtteil machen wollen, gibt es nebenan.de. Das ist eine ziemlich erfolgreiche Plattform, die in Stadtvierteln nicht kommerziell vermittelt, dass man guckt, wer hat was zu verleihen, wer hat auch was zu verschenken, was man nehmen könnte. Und für größere Zusammenhänge gibt es Apps inzwischen auch. Also Teilen und Digitalität schließt sich ja überhaupt nicht aus, sondern das ist viel einfacher geworden dadurch. Mhm. Ich glaube aber, dass die meisten größeren Zusammenhänge, die über Apps funktionieren, irgendwann an den Punkt kommen, dass sie in irgendeiner Weise so kommerzialisiert werden, dass man nicht mehr wirklich einzeln teilt. Also Airbnb ist ein sehr erfolgreicher, großer Fall von einer App. Aber es gibt immer mehr Leute, die Wohnungen nur dafür anmieten, um sie auf Airbnb zu vermieten.
Ja, ja, das ist das Problem, genau.
Genau, und das passiert, glaube ich, stärker, wenn es aus dem lokalen Kontext rausgeht und eine große Plattform gibt, eine zentrale. Deswegen glaube ich, teilen und dezentral hängen schon intensiv zusammen.
Ja. Welche Rolle spielt denn das Besitzen wollen? Also es ist ja schon so, dass manche Menschen oder das vielleicht auch ein tief inkulturiertes Ding ist, dass man auch Dinge haben möchte für sich selbst oder behalten möchte und gar nicht teilen oder tauschen.
Besitzen wollen ist ein total wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man teilt oder wenn man auch transformativ teilen möchte, dass man sich darüber Gedanken macht, was man wirklich gerne besitzen will. Also ich würde niemals meinen Ring teilen wollen, den mein Mann mir geschenkt hat. Oder ich würde nicht teilen wollen meine Lieblingslederjacke. Ja, es gibt einfach Dinge, die sind auch als Gegenstände Teil meiner Identität. Aber teilen wertet auch Gegenstände auf. Wenn man jetzt sagt, in einem Haus haben alle zusammen 2 Bohrmaschinen, dann muss diese Bohrmaschine deutlich besser sein. Sie darf auch deutlich teurer sein, als wenn sich 20 Haushalte jeder eine Bohrmaschine gekauft hätten, die vielleicht nur 4-mal benutzt werden muss.
Ja, das ist das klassische Beispiel. Ne? Die Bohrmaschine, die nur 13 Stunden, habe ich irgendwo gelesen, läuft eigentlich.
Genau. Wenn ich aber weiß, ich bin in dieser Gemeinschaft dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass es eine ordentliche Biertischgarnitur gibt, dann werde ich anders gucken, ob das eine gute ist. Das heißt, wenn man wirklich ernsthaft sich darauf einlässt, was es bedeuten würde, großflächig zu teilen, würde ich denken, das erhöht die Qualität der Dinge, den Wert der Dinge. Und dann kann man auch wieder sagen, was sind die Dinge, die ich aus diesem Teilen ausnehmen möchte und für mich haben, eben weil sie einen besonderen Wert haben. Also ich glaube nicht, dass man weniger sich an Dinge anhaftet emotional, sondern eher stärker, aber bewusster.
Ja, man muss wahrscheinlich auch vertrauen. Ich meine, wenn ich mir jetzt eine super Bohrmaschine kaufe oder irgendwie vielleicht was, was auch vielleicht filigraner oder zerbrechlicher ist, und dann möchte ich das ja auch heil wiederbekommen. Beziehungsweise ich möchte dann auch, wenn ich mir, bleiben wir bei der Bohrmaschine, eine Schleife Dive-Maschine ausleihe, dann soll die auch gut sein und nicht irgendwie so ein Schrottteil für 3,50 Euro aus irgendeinem Baumarkt oder sowas. Das heißt, die Ansprüche müssen ja dann auch miteinander harmonisiert werden in irgendeiner Art und Weise.
Definitiv, ja. Also das ist auch ein Punkt, wo ich glaube, dass es interessant wäre, über öffentlich-rechtlich organisiertes Teilen nachzudenken. Also zum Beispiel uns vorzustellen, es gibt eine Straße und in jeder Straße ist eine Teilstube, die von der Kommune mitgestaltet und mitfinanziert wird. Wo man sagen könnte, die Nachbarn bringen ein, was sie haben und einbringen möchten, aber darüber hinaus gibt es einen Bestand, der da einfach sein sollte und der wird von der Kommune finanziert. Mhm. Und dann kann man dafür sorgen, dass in einem Stadtteil, wo vielleicht niemand sich eine tolle Bohrmaschine leisten könnte, trotzdem eine tolle Bohrmaschine in dieser Teilstube ist. Aber das ist was, wo ich persönlich den Staat als Akteur deutlich stärker sehe, sowohl um Ressourcen zu reduzieren, als auch um Gemeinschaften zu stärken. Mhm. Weil man sieht, eigentlich gibt es keine Tante-Emma-Läden mehr. Es gibt fast nur noch Kioske, wo DHL-Pakete oder Hermes-Pakete abgegeben werden. Aber abgesehen davon gibt es relativ wenige Orte, die gemeinsam genutzt werden, wo man nicht bezahlen muss, um reingehen zu können.
Ja. Wie würden Sie denn eine Gesellschaft bezeichnen, die der Sharing Culture verpflichtet ist oder stärker verpflichtet ist? Also gibt es da Begriffe für Kollaborationismus oder was wäre das?
Ich finde das zu komplex. Ich würde eigentlich sagen normal. Also früher war das relativ klar, dass man das gemacht hat. Also in kleineren Orten ist das immer noch klar, dass wenn man einen Kercher braucht, den nicht jeder hat, dass man den Nachbarn fragt, von dem man weiß, der hat einen. Ich würde sagen, es ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit, ob wir nur konsumieren oder ob wir in irgendeiner Weise uns wieder verbinden. Das heißt, vielleicht ist es eine Gesellschaft der Verbundenheit oder eine Gesellschaft der gegenseitigen Anerkennung. Da bin ich noch nicht wahnsinnig gut mit den Begriffen, aber ich finde, es ist zu kompliziert, wenn wir über dieses Kollaborative so stark gehen, weil ich denke, es ist eigentlich wie eine Art von Rückbesinnung auf Werte, die es schon mal sehr klar gab.
Luise Trämel, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne und ebenfalls danke.